Moin Holger, es geht ja bald los. Ich freue mich sehr, 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 sehr auf dich, auf das Gespräch und vor allem auf die gemeinen Fragen, die du mir vielleicht stellst. Und ist ja bald soweit. Freue mich, wenn du kommst. Bis dahin, tschüss.
Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit Stefan Rebbe, mit einem vielseitigen Unternehmer, mit einem Kommunikationsexperten, mit einem HSV-Fan mit riesem Herz und jemand, der uns persönlich, mich sowieso seit auch 20 Jahren begleitet. Deswegen erstmal recht herzlich willkommen bei 20 Minuten gern noch länger, lieber Stefan.
Holger, nach dem Entree können wir aufhören? Dann wollen wir direkt Schluss machen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und kann das gar nicht fassen, dass das schon 20 Jahre sind. Das ist ja immer das Schlimme bei solchen Treffen, Veranstaltungen, Podcasts, Rückblicken, dass man einfach mal 20 Jahre auch betrachten kann. Lange Zeit.
Es ist absolut und ich erinnere mich noch ganz genau an die Momente vor 20 Jahren, als wir die Agentur gegründet haben. Ich weiß auch noch ungefähr, wie wir uns kennengelernt haben und wo. Weißt du denn noch, wo das war und wie?
Ich habe eure Promotion für die Ranga Villas Partys im alten Elbspeicher für die jüngeren Menschen unter den Zuhörern und Zuhörerinnen.
Mit genderneutral mit, bitte.
Genderneutral, genau. Mit Sternchen. Was ich übrigens, das sage ich jetzt nicht, um so schnelle Likes zu kriegen, wirklich ernst nehme mittlerweile. Also ich finde das wirklich wichtig, dass man das irgendwie, nicht irgendwie, sondern dass man da schon beide Geschlechter, Dritte wollen wir jetzt nicht sprechen, auf jeden Fall, dass man sich da vernünftig verhält. Dich persönlich erstmal nicht wahrgenommen, sondern Portemonnaies hier irgendwo rumlagen in der Hafencity, in der Speicherstadt, wo wir damals unser Büro dann aufgemacht hatten. Und da waren irgendwie Eintrittskarten drin, beziehungsweise Visitenkarten drin, nicht Eintrittskarten, die dann immer auf diese Partys hingewiesen haben. Und ich habe gedacht, was ist das für eine geile Idee? Wunderbar, ich möchte wissen, wer das macht, möchte wissen, was da los ist. Und so sind wir uns begegnet. Und danach und von dem Zeitpunkt an hast du für mich immer einfach heißen Scheiß gemacht. Und zwar vom Anbeginn bis heute. Sensationell. Echt.
Ist so. Selbst. Vielen Dank. Also ich erinnere mich auch noch, klar, das wird, glaube ich, in den letzten Podcasts immer wieder erwähnt. Unsere Ranga Villas war auch im ersten Promotion und nochmal, ja, heute Elbphilharmonie, damals irgendwie unbekannter Ort mitten in der Stadt. Mit viel Kunst, mit viel Trara, mit viel Musik und auch vielen tollen Nächten und Tagen. Ich entsinne mich noch genau, dass ihr damals eine aufstrebende Agentur, ich glaube, ihr wart so ein paar Jahre am Markt gerade, eine der ersten Kreativ- oder wenn nicht die erste Kreativ-Einheit überhaupt in der Hafen City, beziehungsweise damals noch Speicherstadt, heute ist es ja Hafen City. Und wir werden dieses Jahr 20, ich erinnere mich noch ungefähr an den 10. Geburtstag von eurer Agentur, den haben wir zusammen verbracht. Das war, glaube ich, eins der ersten größeren Events, wo ihr auch schon eine am Ende des Tages relevante Größe mit ein paar 50 Leuten hattet, oder? Mhm.
Ja, sensationelle Party mit sensationellem Effekt für einige, nämlich genau die, die sich die Fischvergiftung mit nach Hause genommen hatten. Und das Lokal, das ich hiermit diskreditieren möchte, heißt okay, weil
gibt's glaube ich gar nicht
mehr,
oder?
Das nicht okay war, was der Kollege da auf den Teller gebracht hat. Eigentlich ein schönes Fest und es war halt super heiß und irgendwie haben die Kühlkette bei den Fischen, die da gegrillt wurden, nicht eingehalten. Und dann riefen mich dann einen Tag später auch Anwälte, die wir da eingeladen hatten, an und sagten, ich verklagt die Körperverletzung, ich bring die um. Das war so ein bisschen der negative Aspekt von dem Fest, aber ansonsten war das super, halt eben auch super organisiert. Wie hieß der denn damals noch? Hatte der noch einen anderen Namen, oder? Hieß der dann, wart ihr nicht Nest One, da wart ihr noch?
Wir, selbe Firma, aber Event Labs, genau.
Event Labs, genau.
Event Labs, unter dem Namen haben wir gegründet und uns dann nach 10 Jahren einmal umbenannt.
Genau, richtig, da war das irgendwie Event Labs. Und für uns eine super Sache, weil wir haben das erste Mal so ein richtig großes Ding irgendwie gemacht und da konnte es nur einen geben, der das irgendwie für uns organisiert. Und er sitzt jetzt gerade vor mir.
Außer, dass ich nicht für den Fisch zuständig war. Ja,
glücklicherweise nicht.
Aber ich hatte dir, glaube ich, mal vor Jahren ein Foto geschickt, wo du auch noch mit einem langen Wegbegleiter mit Andreas Schoh drauf bist, der damals noch Objektleiter bei einer kleinen Programmzeitschrift. Genau. Damals gab es noch Programmzeitschriften und auch Kunden von euch. Ich glaube
TV Movie.
Also dieses Foto, wir können es nochmal rausholen, wenn ich hier deine Wand der Devotionalien sehe. Ich sehe dich da nochmal mit Andreas an dieser Wand. Ich hole es nochmal raus.
Das war eh auch verrückt, wenn man jetzt nochmal guckt, was für Menschen uns damals begleitet haben oder die damals unsere Kunden waren oder die wir da kennenlernen durften, was aus denen zum Teil geworden ist. Und was über so einen Zeitraum von einer Dekade oder jetzt sind es ja fast 15 Jahre, nicht fast, sondern es sind 15 Jahre jetzt her, dieses 10-Jahres-Fest, was da so alles passiert und wie sich vor allem die Welt dreht. Also wenn ich mir überlege, womit wir damals Geld verdient haben, mit Werbung für Zeitschriften beispielsweise und so ein Zeug, wo du heute keinen Euro mehr mit verdienen könntest. Also das ist schon ganz, ganz verrückt.
Also vielleicht nochmal für die Hörer, ich habe einen epischen und Hörerinnen natürlich, das meine ich auch ganz ernst. Ich hätte ehrlicherweise, sage ich auch ganz ernst, auch überhaupt gar kein Problem, wenn man alles verweiblicht. Würde ich mich jetzt auch nicht diskriminiert fühlen. Nee. Würde aber auch noch eine epischere Diskussion, glaube ich, hervorführen. Stimmt. Also daher für unsere Hörerinnen und Hörer. Du bist in Bad Schwartau geboren.
Genau.
Das ist in Norddeutschland.
Also, so kann man sagen, ja.
So kann man das sagen. Da aufs Gymnasium gegangen. Aber die für mich, und wir haben es, also ich habe es heute auch nochmal in dieser Dimension erfahren, für mich der wirklich, wirklich spannende Punkt in den 80ern nach Berlin. Dafür würde ich, also das würde ich gerne nochmal erleben. Ich habe die 90er in Berlin erlebt. Ganz kurz, warum die 80er Berlin? Was war da los? Und gib uns mal 3-4 Einblicke.
Also, noch kurz zur Korrektur. Bad Schwartau geboren, dann in Baden-Baden 10 Jahre zur Grundschule gegangen. Dann irgendwie 10 Jahre in Mettmann zur Schule gegangen, zwischen Mettmann und Düsseldorf gewohnt. Und dort auch Zivildienst gemacht, auch ganz wichtig für die Berlin-Story. Also nicht nach Berlin, nicht zum Bund zu müssen. Also ich habe noch schön in einer Gehörlosenschule gearbeitet, da meinen Zivildienst geleistet und habe, wenn du dich mal umsiehst, weil wir sind nämlich bei mir zu Hause, ist dort ein Plakat. Und auf dem Plakat ist abgewiesen ein Konzertplakat von Ideal. Da steht drauf 8.2.81, Düsseldorf, Ratinger Hof.
Es wird fotografiert und kommt in die Notes.
Das war die Zeit des New Wave und da gab es einen Song, der hieß Ich stehe auf Berlin. Wie heißt die Zeile noch? Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein, ich bin froh wieder zu Hause zu sein, ich stehe auf Berlin und so weiter und so fort. Und ich war mit 16, 1977, die Hörerinnen und Hörer merken, es ist ein alter Mann am Telefon hier, am Mikrofon. Was ist das hier? Das ist gar kein Telefon, Holger, das ist ein Mikro. Ach so.
So sah aber früher mein Telefon
ja,
aus.
Ja, okay, stimmt. Naja, auf jeden Fall war ich 1977 mit 16 das erste Mal in Berlin mit meinem damaligen Kunstlehrer, der auch mein Klassenlehrer war, Herr Kranemann. Und der war wiederum ein großer Fan von experimenteller Musik und war sowieso ziemlich durchgeknallt. Und der meinte, Leute, wer Bock hat, der kann heute Abend mit in die neue Nationalgalerie kommen. Im Garten der neuen Nationalgalerie spielt ein bekannter Jazzmusiker, ein Mann, den ich bis heute vergöttere, der hieß Miles Davis.
Oh.
Und Miles Davis hat so ein freies Konzert gegeben 1977 dort in diesem Garten. Nur mit dem Rücken zu uns stehend irgendwie das Zeug da reingepustet. Aber ich war halt dort in Berlin, bin danach die Potsdamer Straße runtermarschiert. Und das war schon ziemlich crazy. Und da habe ich gedacht, das habe ich so nicht gedacht, weil ich habe da noch nicht Berlinern können. Wa? Da habe ich gedacht, das ist ja wirklich mal eine geile Nummer. Die ganzen Nutten, die da irgendwie standen und irgendwie dieses Ganze, das war so herrlich kaputt. Hier will ich mal sein eines Tages. So, und dann musste ich halt noch ein bisschen meine Schule zu Ende machen und meinen Zivildienst und dann bin ich tatsächlich dann Anfang der 80er nach Berlin und habe dann da, glaube ich, in insgesamt 10 verschiedenen Wohnungen und WGs irgendwie gewohnt, wie das so ist und habe da auch damals meinen mittlerweile verstorbenen Partner Stefan Kolle kennengelernt und wir haben mal zusammen gewohnt, damals schon. Und so ging das irgendwie dahin, da BWL studiert und bin dann, weil ich auch nicht wirklich wusste, was ich machen sollte, habe ich so einen Job hier in Hamburg gekriegt und bin dann nach Hamburg zurückgekommen. Nicht zurück, sondern nach Hamburg gekommen.
Das war dann im Marketing. Ich glaube, das war, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du ein Händchen dafür hast, Dinge, komplexe Dinge, aber auch sehr schön, nennen wir es mal, bildlich zu beschreiben, mit egal in welchem Geistes-Gemütszustand, immer mit einem Witz und mit einem ganz positiven, finde ich, Sarkasmus auf eine Art und Weise, aber immer sehr konstruktiv.
Liebe Sarkasmus.
Ja. Was mich persönlich interessiert, David Bowie, du hast eben Miles Davis gesagt, das muss in die Quotes, weil wir haben, du hast Miles Davis gesehen, wir haben Uritz von Oertzen, den du ja auch, glaube ich, sehr gut kennst.
Klar.
Der hat uns erzählt, wie er Jimi Hendrix das erste Mal live hier in Hamburg gesehen hat.
Da so weit bringe ich es nicht, aber
ja,
das wäre auch geil.
Das geht schon in die Richtung. Ja. Hast du Bowie auch gesehen in den 80ern? Oder?
Ich habe Bowie nicht gesehen, aber ich habe dann, ich habe Michael Jackson habe ich gesehen und bin ich denn bescheuert hier, sag mal, kann es wahr sein, auch so ein Fentanyl-Opfer, der kleine Mann, der so fantastisch Gitarre spielt. Prince, genau.
Ja.
hallo?
Ja. Er hat aber sich auch zigmal umbenannt, deswegen verstehe ich.
Genau.
Das ist kurz Puff Daddy, P. Diddy, 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 so und Prince, aka The Symbol, aka, ich
genau,
glaube, ich kenne
genau,
sieben
Symbol,
Namen von
genau,
ja,
exakt,
Symbol.
Ja. So,
The Artist, hieß er auch mal, The Artist, formerly known as Prince.
Genau, ja. Genau. So, und das waren schon bahnbrechende Erlebnisse, also unfassbar. Also Leute, die es jetzt nicht mehr gibt, die jetzt tot sind und die Musikgeschichte geschrieben haben. Echt super.
Wahnsinn. Und wenn du die 90er dann, die kamen und die Agenturgründung, was war der erste Aufschlag? Du hast eben Stefan erwähnt, dazu gar nicht an dieser Stelle mehr, aber
also die Geschichte ist ja schon oft erzählt worden. Und es ist halt eben auch so.
Der Werber sagen würde, in a nutshell.
Ja, es ist halt bezeichnend. Wir kannten uns halt eben privat sehr gut und waren auch eng befreundet. Und Stefan hat ich habe in Hamburg gearbeitet und habe hier gewohnt bei meiner Freundin damals. Und er ist dann auch nach Hamburg gekommen, hat dann irgendwie in einer Wohnung gewohnt, die ich ihm besorgt habe. Und dann sind wir dann zusammengezogen. Und er hat in einer Agentur gearbeitet, ich habe bei einem Zigarettenhersteller gearbeitet und irgendwann haben wir dann überlegt, lass uns doch irgendwie eine eigene Agentur machen, also einen eigenen Laden. Daraus ist eine Agentur geworden und die Geschichte ist halt eben wirklich sensationell gewesen und die fußte halt auf wirklich gegenseitiger Liebe, Respekt, Vertrauen, Freude an der Arbeit und einer sehr ähnlichen Vorstellung, was wir für gute Kommunikation hielten. Und das war halt alles andere als das, was damals so angesagt war, nämlich Springer und Jacobi, wobei wir einige Top-Leute von denen, von der Agentur bekommen haben, die uns dann auch gerade am Anfang wichtige kreative Sachen produziert hatten. Und dann wuchs das und wuchs und irgendwann waren das 300 Leute.
Ja, das können wir, dafür könnten wir einen eigenen Podcast machen. Darum geht's heute gar nicht. Es geht A darum, dass die Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig zu begreifen, wie jemand tickt. Und auch so ein bisschen, das haben wir in den letzten Folgen gemerkt, so ein bisschen die Motivation dahinter. Ich mache jetzt gar nicht auf die 17 Fragen des New Work oder so ein Kram. Mhm. Aber trotzdem mal 80er Berlin, 90er Werbung in Hamburg. Das war ja, und das ist ja eigentlich, das hast du ja alles mitgenommen. Wie waren die 90er? War das so wie in 39, 90? Gibt es da die Anekdoten? Aber da teil mal mit uns wenigstens. Ein gemeinsamer Freund von uns, Manfred Schüller, der kann für mich, der kann die schönsten Werberphrasen. Ne? Ich sag, gib mal eine zum Besten. Holger, ein gutes Konzept ist wie ein guter Anzug, das muss einfach passen. Ne? So, was sind die schönsten Phrasen, die drei, die du mal hast?
Aber ich glaube, von Manfred kommt auch, wollen Sie Fritz oder Fritzchen sein und wenn Sie das machen, sind Sie Talk of the Town und so. Also diese superlative, dieses überzogene, das war ehrlich gesagt, als wir gestartet sind, 94 ging das schon so ein bisschen zurück und wir haben ja sehr schnell eher so ein bodenständiges Konzept, ist Quatsch. Wir waren halt eben nicht so fancy Typen mit so schwarzen Anzügen, sondern fanden einfach Werbung cool und auch cool ist auch der falsche Begriff. Es hat uns einfach Spaß gemacht. Mhm. Es musste irgendwie schräg sein und ja, einfach Freude bringen. Und diese Art, eben das nicht so super fancy zu machen und ultra cool, das hat bei dem einen oder anderen Kunden wirklich gezündet. Und weil wir so ein bisschen bodenständiger waren, aber trotzdem keine schlechte Arbeit gemacht haben und vor allem unsere Mitarbeiter, glaube ich, respektiert haben und schon vor diesem ganzen New Work-Zeug, glaube ich, eine Menge Sachen gemacht haben, die heute normal sind, die damals aber eben nicht normal waren. eben auch gute Leute angezogen und dadurch eben auch gute Arbeit produziert und dadurch irgendwie gewachsen. So, die 90er, was die Werbung anging, war halt gerade so auslaufend dieses Zeug, was ich noch in meiner Zeit als Marketingmann kannte. Den Packshot können wir nur in der Karibik schießen.
Den Packshot?
Den ernsthaft? Packshot, ja. Ernsthaft. Den Packshot können wir nur in der Karibik schießen, da ist das Licht besser. Da haben wir ein natürliches Licht. Und das haben CDs Kunden gesagt, die dann mal kurz gezuckt haben, die dann natürlich schon begriffen haben, weil sie nicht wirklich doof waren, das kann nicht wahr sein, das ist totale Scheiße. Im selben Atemzug aber gedacht haben, naja, der Packshot braucht ja auch einen Supervisor, das könnte ja ich sein. Ach, lass uns das doch mal machen. Und so sind dann Kunden, in dem Fall waren das von meiner Firma, soweit ich durfte da nicht mit, aber sind dann tatsächlich in diese Karibik
gefahren. Dauert auch 2 Wochen, also ich meine,
klar. Ist ein guter Packshot. Braucht schon wirklich eine gewisse Zeit, ja, das ist schon klar. So, das sind so Sachen, die völlig überkandidelt waren. Und dann natürlich das ganze Verkaufen von so technischen Dienstleistungen, Bildbearbeitung für ein irrsinniges Geld. Da ist Wertschöpfung an manchen Stellen entstanden, wo man sich heute wirklich, wo sich einem die Haare raufen. Auch wenn ich mir angucke, was heute im Bewegtbild möglich ist, also wenn ich mir meine Töchter und meinen Sohn angucke, was die irgendwie produzieren, das ist der Hammer. Nur auf dem Handy, das ist perfekt. Dafür hätte man früher 100.000 Mark oder Euros dann irgendwie gecharged.
Absolut. Ich möchte nochmal 2 Sätze, weil der angesprochene Manfred hoffentlich auch noch in den Podcast kommt, weil er mich auch so lange begleitet wie du. Mhm. Der mich immer fragte, die Geschichte sei erlaubt. Ich wiederhole sie, aber ich finde sie immer noch lustig. Holger, du bist der perfekte Werber. Wieso hast du dich nie bei uns, wieso bist du nie in die Werbung gegangen? Das war ja mein Painpoint in den 90ern. Ich möchte das so sagen, ich wollte in die Werbung. Aber ich sag's mit jeglichem Respekt, die Werbung wollte mich nicht.
Das kann nicht sein.
Doch, doch, doch.
Warum hast du dich nicht bei uns beworben?
Ich habe meine Bewerbungsunterlage, ich habe damals Partys gemacht und dachte, es ist eine total schlaue Idee, meine Flyer als Design zu nehmen, weil ich habe ja von Design keine Ahnung, ich kann es verkaufen, ich kann es bewerten, ich kann es ja nicht machen. Ich habe dann so Party-Flyer-Designs genommen und gesagt, hey, guck mal, ich mache auch Design und habe mich als, weiß ich gar nicht, Berater, Kontakter hieß es damals noch, beworben. Genau. Bei, ich sage jetzt mal, 50 Agenturen. Ja. Ich habe nicht ein Vorstellungsgespräch gekriegt. Ich habe von Carola Wendt, nein, doch, so heißt sie, ja, genau. Doch. Sogar eine, wir würden sie nächstes Jahr berücksichtigen. Ich habe dann Manni die Absage von S&J mitgebracht, alle Absagen dieser Welt. Ja. Und bin dann aus reinem Frust, habe ich dann ja das Glück gehabt, dass ich auf irgendeiner New Economy Party meine 2 Mitgründer, damals Lars Hinrichs und Perne Böttcher, kennengelernt habe. Über einen einen Mitarbeiter von denen. Und so bin ich dann aus dieser, die Agenturszene will mich nicht Depression enden, dann mache ich halt meine eigene Agentur gekommen.
Sehr gut. Wir also, können alle froh sein, dass es so gekommen ist.
Ja. Wer weiß, vielleicht wäre ich heute doch noch mehr Werber, als mir lieb ist. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist eh ein Wahnsinn. Also auch nochmal so für die, also Papa erzählt aus dem Krieg, welche Relevanz damals Magazine und Zeitschriften hatten. Das großformatige Max hatte hinten im letzten Teil auf der vorvorletzten Seite oder so eine ganze Seite, wo die einzelnen Werbeanzeigen nochmal gewürdigt wurden, indem man da nochmal nachlesen konnte, wer welche Werbeanzeige gestaltet hat, wer die getextet und gestaltet hat, welche Agentur dafür verantwortlich ist. Und das wurde dann irgendwie abgefeiert. Also eine Werbebotschaft für irgendeine scheiß Fluppe oder irgendeine beknackte Kutte wurde da nochmal richtig abgefeiert. So ein Scheiß. Übrigens auch sehr schön. Unsere erste Anzeige, die war leider auch ziemlicher Bullshit. Wir haben dann auch irgendwie mal einen größeren Kunden dann gehabt und nicht nur so Promotion-Kram gemacht. Und das war tatsächlich die Firma Gloise. Ich habe ja früher in der Zigarrenindustrie gearbeitet und Gloise hatte dann eben so eine Marke, das war Gloise Blonde und diese blauen Dinger. Und der Deal war aber ziemlich beknackt, weil diese Anzeigen wurden, die Motive wurden irgendwie in Frankreich hergestellt von irgendeiner scheiß Agentur, irgendwelche wirklich äußerst schlechte Kreation. Und wir mussten dann irgendwie einen Text da drauf schreiben und mussten dann die Abwicklung organisieren. So, dann haben wir ein Motiv bekommen, da liegt so eine Frau auf dem Stoppelfeld irgendwie und dahinter sieht man so einen Strommast und das war das Motiv. Und dann haben wir da drauf geschrieben, ja, heute geht's auf den Eiffelturm oder irgend so, ich habe, es war wirklich Eiffelturm, heute geht's auf den Eiffelturm und, aha, okay, wunderbar, hin und her, Abstimmung. So, die sollte dann dem Max erscheinen, diese Anzeige. Und wir, oh, Hilfe, Max, und furchtbar, und hinten und vorne. Und dann haben wir die angeschaut und ob das auch alles richtig gesetzt ist und ob das auch alles richtig getextet ist und wunderbar. Dann wurde diese Anzeige von einem Kurier zu Gruner und Jahr gebracht. Da wurde das irgendwie drucktechnisch gemacht. Und nach zwei Stunden, nach einer Stunde klingelt das Telefon. Ja, hallo, sind Sie der Kolle Rebbe? Wer sind Sie, diese Agentur für diese Gouloirs-Geschichten? Sagen Sie, ist das kreativ gemeint? Eiffelturm mit 3F? Und ich so, bitte was? Das kann doch nicht sein. Und wir Spackos haben da irgendwie Stunden vor dieser Anzeige. Yeah, unsere erste Anzeige im Max. Und glücklicherweise hat dieser Lito-Mann das irgendwie noch diesen Schreibfehler da entdeckt. Also vielleicht nicht so lustig, aber für uns ein großer bahnbrechender Einschnitt im Leben. Und damit waren wir dann eben auch, gehörten wir dann auch zum Kreis derer, die auch mal eine Werbeanzeige irgendwie eingeschaltet haben. Und dann wurde man natürlich erst richtig berühmt und bekannt, wenn man dann TV-Werbung auch mitverantwortet hat. Und da haben wir dann auch ein paar schöne Sachen gemacht, mit so Nackten für die BFG-Bank und so, kann ich mich erinnern. Das muss irgendwie 98 oder 99 gewesen sein.
Naja, Anfang der 2000er kamen wir dann sozusagen zusammen, genau, im wahrsten Sinne des Wortes, mit verschiedenen beruflichen Stationen und auch privaten Events. Ich erinnere mich, dass wir auf ZDF, dass wir auf TUI Cruises zusammengearbeitet haben, mhm, und immer mit einer, das kann ich auch sagen, auch wenn wir hier kein Kolle Rebbe Review machen, aber mit einer wirklich Wohlfühlatmosphäre. Das klingt jetzt so ein bisschen pelzig, aber wenn ich mich an verschiedene Leute bei...
Pelzig.
Ja, ein bisschen, oder? Ja. Das war so eine Wohlfühlatmosphäre. Es ist ein bisschen...
Holger zieht sich auch gerade aus, macht sich's bequem. Ich mach's mir mal bequem. Ja,
ja, also man hat sich wohlgefühlt, wenn man reingekommen ist. Also das war bei euch ja wirklich so, dass vom Anfang bis zu den auch Kreativen, du hast da wahrscheinlich auch ein, zwei im Kopf, die ich auch sehr schätze, die damals da waren, die auch von S&J kamen. Wahnsinnig gute Leute und eine wahnsinnig tolle Zeit. Mhm. Und ich glaube, auch da könnte man Anekdoten noch und nöcher verfassen. Trotzdem bist du dann ja ausgestiegen. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, weil du bist ja auf der einen Seite immer, also aus dieser kleine Exkurs in die Marketingangestellten, in das Marketingangestelltenverhältnis Unternehmer gewesen. Ihr habt ja sowohl als Agentur als auch du als Person, ich erinnere mich noch, das hast du mir auch stolz erzählt, du hast dich mal an so einem Server-Startup beteiligt. Das war mal eine Zeit. Mhm. Es gab Ideen von Produkten und jetzt kann man sagen, jeder Werber macht einen Gin. Wieso hast du keinen Gin gemacht?
Naja,
sondern andere Dinge.
Naja, also zu dem Gin könnte ich jetzt auch eine lange Geschichte erzählen. Okay. Ich habe an einem Gin, der relativ bekannt ist und der ziemlich gut verkauft hat, jetzt war ich auch der Genese auch beteiligt und habe da auch ganz interessante Erfahrungen gemacht auf der menschlichen Ebene, wie manche Leute so sind, aber auch das ist ein anderes Thema. Was glaube ich wichtig ist, ist die deine Sozialisierung ist eh das A und O. Also Menschen ändern sich ja nicht fundamental. Also es ist schon ganz interessant zu sehen, wie die Erfahrung, die man in Kindheit und Jugend gemacht hat, dann eben auch auf das Erwachsenenalter ausstrahlt. Weshalb sage ich das? Meine Eltern haben ein Restaurant gehabt, also die sind Gastronomen. Und ich habe die immer sehr viel arbeiten sehen, eigentlich immer arbeiten sehen und musste da auch immer auch gut ran und habe eine Menge gelernt und habe eben gelernt, dass ich die Dinge halt selbst in die Hand nehmen muss und dass man keine Angst vor großen Namen haben muss, weil das war ein Restaurant von einem Golfclub und da waren halt viele auch noch ganz bittere Typen zum Teil, so Düsseldorfer Schickeria-Gestalten und da lernt man halt auch mit so Menschen umzugehen. Das hat mir natürlich im Job als Kundenberater mit permanentem Kundenkontakt und mit Kontakt zu den eigenen Mitarbeitern, klar Kontakt, also auch der Verantwortung und so weiter, was das Beziehungen pflegen und auf Menschen eingehen angeht, sehr geholfen. So, das ist mal ganz wichtig. Und wenn man diese Gene in sich trägt, dann wird man es auch nicht ertragen, auf Dauer angestellt zu sein. Deshalb habe ich das die ersten 4 Jahre meines Berufslebens nach dem Studium gemacht und dann wusste ich auch, das ist nicht meine Welt. Ich möchte nicht, dann nach der zweiten Weihnachtsfeier weißt du schon, wer um 24 Uhr wem an die Flöten geht irgendwie und wer besoffen in der Ecke liegt. Das ist ein Déjà-vu-Programm ohne Ende. Das wäre nicht meins gewesen. So, deshalb eben diese Geschichte eben auch ein eigenes Unternehmen damals zu gründen. So, und das begleitet mich halt immer noch. Ich finde alles interessant, was wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Wenn es mich inhaltlich interessiert, dann mache ich da halt mit. Und deshalb bin ich jetzt seit einem Jahr auch an einem Hundebetthersteller beteiligt beispielsweise, weil wir selber seit 7 Jahren Pudel haben. Auch sehr lustig, wie diese Pudelmania jetzt auf einmal stattfindet. Irre, wie viel rote Pudel rumlaufen. Und da haben wir sehr nette Hundebekanntschaft getroffen und haben dann die Idee entwickelt, Hundebetthersteller zu werden. Und die Marke heißt, ich darf das jetzt mal bitte hier sagen.
Bitte, mit Link in der Bio, kommt noch. Link
sehr gerne, Hüggins.pet, sehr geil, sehr gute Betten und natürlich orthopädisch optimiert und natürlich mit einer ganz klaren Marketingidee, die einfach lautet, in unseren Hundebetten träumen die Hunde natürlich besser. Das ist eine sehr starke Idee, oder?
ist es, bitte, ja.
Ja, aber die Dinger gehen wie geschnitten Brot. Corona hilft natürlich, weil viele Leute sich jetzt Hunde anschaffen. Du bist ja selber Hundehalter. So, das ist ein Ding, wo ich so ein bisschen Onlinehandel jetzt mitbekomme und lerne. Und dann habe ich tatsächlich noch das ein oder andere Marketingmandat, auch ganz interessant, also so Marken entwickeln, den Kunden helfen, dann die richtige Agentur zu finden, mit der Agentur zusammen, das dann auch tatsächlich bis zu einem Punkt bringen, wo man mich nicht mehr braucht. Dann habe ich mit einem ganz interessanten Unternehmer, wie soll ich mich ausdrücken? Der Mann heißt Raik Hane und vermittelt Unternehmerwissen.
Mhm. So. Und, hat Masterclasses, Neudeutsch.
Ja, auch unter anderem, ja. Genau. Aber hat vor allem einen ultra erfolgreichen Podcast seit 3 Jahren, also nicht seit gestern, sondern einen, glaube ich, den erfolgreichsten Unternehmer-Podcast, den es so gibt. Und lehrt die Leute halt eben mit den richtigen Methoden, einfach weniger arbeiten zu müssen und eben für Leute, die am Anfang ihrer Unternehmerkarriere stehen, eben auch die ganzen Methoden anzuwenden, die es heute so gibt, um erfolgreich zu sein. Sehr interessant, das mitzuerleben, weil sehr digital, sehr schnell, sehr direkt, dieses lange Sitzen und Nachdenken und so wie ich es noch kenne, findet da nicht statt. Also da ist halt viel auf diesem 80%-Level ausprobieren, gucken, was funktioniert, dann optimieren und iterieren, das Ganze, was auf ihren endet. Das finde ich ganz interessant. Naja, und da muss ich mich um meinen Vater kümmern. Dann sind meine Tage auch irgendwie schon relativ gut gefüllt. Und dann habe ich jetzt angefangen, vor 2 Jahren Trompete zu lernen. Also auf so eine kleine
Erinnerung an Miles Davis?
Oder? Unter anderem, weil ich das immer schon ziemlich geil fand, aber nie ein Instrument gelernt habe. Und dann gab es halt die Bucketlist und dann gab es mal so eine Wette. Und dann wollte ich schon vorletzten Nikolaus gespielt haben auf der Terrasse, auf dem Balkon. Das ging aber nicht, weil ich zu meinem Vater musste. Aber jetzt habe ich diesen Weihnachten unten auf meinem Balkon gestanden und die Straße bespielt hier mit 4 Weihnachtsliedern.
Ich habe mit meinem Kreativchef und engen Freund Flo Jürgs, den du auch sehr gut kennst, gerade überlegt, wie es denn ist in einer, sagen wir mal, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn das Nachbarkind Trompete oder Klavier lernt, wie es dann täglich nerd, nerd,
Es ist Horror. Und
der long way to Miles Davis.
Absolutely, aber ich könnte jetzt schon sagen, es ist schon Free Jazz, es hört sich an manchen Stellen so an, aber es ist halt eben auch eine wirklich coole Sache, weil es macht mir irren Spaß, es ist auf einem Niveau von einem Achtklässler, wenn überhaupt, ist mir aber egal, weil ich habe vorhin einen Unterricht gehabt online, wenn dir dein Lehrer sagt, es ist ja schon wirklich deutlich besser, erinnerst du dich noch vor 2 Monaten, jetzt kriegst du das irgendwie hin, also so einen Progress festzustellen und das macht mich einfach glücklich. Also Dinge sich entwickeln zu sehen und Dinge sich vorzunehmen, die Gesagt-Getan-Rate, alter S&J-Spruch, die ich aber super finde.
Mega, das ist Manfreds bis heute das Credo und das hat er mir wirklich, das finde ich wirklich bemerkenswert, wie er das, die Gesagt-Getan-Rate, das ist wirklich einprägsames Moment.
Die muss bei idealerweise 100% sein, aber sollte nie unter 90 gehen. Also nicht schnacken, sondern machen und wenn man da mit gutem Beispiel vorangeht, kann man eben auch Leute führen. Das ist eigentlich das zentrale Ding bei Führung. Du musst selber zeigen, wie es geht und nicht nur darüber quatschen.
Ich denke gerade über meine Gesagt-Getan-Rate. Wir tauschen uns ja privat auch immer aus. Wir könnten jetzt auch noch uns über ganze berufliche, über deine Projekte wie Owner und so weiter austauschen. Mhm. Ich habe aber noch ein paar viel wichtigere Punkte. Die fallen mir spontan ein, die sind nicht im Skript.
Hier Thema, ist gar nichts geskriptet, ist alles total spontan.
Das haben wir sowieso über den Haufen geworfen. Also meine Gesagt-Getan-Rate, ich muss sagen, aus einer wirklich fast Depression und Verletzung heraus Ende 2019 19, weil ich mich mal wieder beim Sport verletzt habe, hat mir dann ein Therapeut, Coach gesagt, lern doch mal Gitarre, das bringt die Hirnwindung wieder in Gang. Ich habe mir eine wunderschöne Gitarre gekauft.
Am Anfang steht das Material.
Was meinst du, wo das Ding steht?
Ja, ich weiß. Es steht gut drapiert irgendwo.
Man kommt in die Wohnung rein und in diesem Wohnzimmer steht diese Gitarre. Ja. Das war's. Ich habe sie gestimmt. Jedes Mal kommt mein Bruder, der in der Band spielt, auch schon seit immer, und kommt rein. Ah, das Scheißding ist wieder verstimmt. Haut ein paar richtig derbe Beats raus. Bisschen Nirvana, bisschen Kings of Leon, bisschen was Peppers, gerne. Was er kann. So, stellt's wieder in die Ecke. Mein Digga, nächstes Mal lernen wir Gitarre. Ich so, okay.
Also da, ich sag dir, ich hatte irre Angst, dass ich dasselbe erleben würde. Ja. Deshalb habe ich die Uhr als uralte Instrument von meiner Tochter genommen, was hier rumstand. Also das ist auch ein okayes Teil, aber das ist halt eben nicht die Bach, sonst was, sondern die ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Und die spiele ich so lange, bis ich ein bestimmtes Level habe. Das habe ich jetzt also irgendwie mir vorgenommen. Und was das Allerwichtigste war, ich habe das von der ersten Sekunde an, weil das ja eine Wette war, am 1. April angefangen, vorletztes Jahr, und am 6. Dezember sollte ich dieses Konzert geben, mit einem Ziel versehen, also wirklich gewusst, es kommt dieser 6. Dezember und ich muss jetzt jeden Tag üben, weil sonst wird das eine
riesige Peinlichkeit.
Sonst bist du, und ich hasse nichts mehr als dieser Mann zu sein, der diese peinliche Pappnase auf der Nase, auch im Gesicht trägt. Das ist das Schlimmste für mich. Das will ich nicht haben. So ist das gekommen. Naja, aber es ist halt noch was, Olga, wirklich. Ich werde jetzt 60 dieses Jahr, was echt ziemlich alt ist. Es ist nie zu spät. Nie, nie, nie. Du kannst jetzt immer noch diese Gitarre nehmen und fang heute an.
Meine Damen und Herren, ich beschäftige mich ja auch aus verschiedenen Situationen heraus immer mehr mit Wissenschaft, und man lernt, Neuroplastizität heißt das.
Oha.
Das heißt, du kannst auch theoretisch noch, wenn du dann mit 90 mal eine Chinesin kennenlernen würdest, könntest du noch Chinesisch lernen.
Oha.
Die Frage ist, ob du das willst und noch kannst. Ja, aber
Schröder versucht das auch mit seiner Koreanerin offensichtlich. Ja,
Neuroplastizität. Also wir könnten jetzt wissenschaftlich abschweifen. Was ich trotzdem noch wichtig finde, Unternehmertum. Du hast, und wir wollen jetzt gar nicht deine einzelnen Dinge alle nochmal sezieren, trotzdem 3-4 Dinge, die mir wichtig sind. Was glaubst du denn, wenn man jetzt sagt, ich fand das Thema, was ich übrigens nicht wusste, mit dem Business Coach wahnsinnig spannend. Mhm. Ich bin ja auch gerne Autodidakt, höre dir gerne zu. Ich erinnere mich übrigens auch noch lebhaft an deinen 50. Geburtstag hier. Wow. Ich glaube, das war eine, auch da waren wirklich spannende Menschen, auch unterschiedlichster Natur, aber dazu vielleicht irgendwann mehr. Nein, was ist denn deiner Meinung nach, wenn man das so kurz teilen kann, dass der Unterschied, die 90er sind ja in Mode, in Musik, in Style und in Trends wieder da. Mhm. Aber was ist denn der Unterschied von einem Unternehmer in den 90ern zu heute? Mal von Digitalisierung und von dem ganzen technologischen Kram abgesehen, im Mindset. Also ist es immer noch dieses Work hard, play hard und wir müssen 80 Stunden ackern, dann sind wir die Geilsten, um uns eine Rolex und einen geleasten Porsche zu holen. Was glaubst du, was auch dein Kumpel, was kann man den jungen Hörerinnen und Hörern mitgeben, warum Unternehmertum, jetzt mal aus unserer Unternehmerperspektive, und wie Unternehmertum? Kann man das so kurz formulieren?
Ja, kann man. Aber erst zu deinem zum.
Es waren 3 Fragen wieder in einer, ne?
Die erste Frage ist, hat sich was verändert? 90er und jetzt? Nein, es hat sich nichts geändert. Wer erfolgreich sein will, muss hart arbeiten und muss. Was ist das? Muss Gas geben, sonst wird das nichts. Und es gab so eine Phase, die nannte sich New Economy, du hast den Begriff ja vorhin genannt, Anfang des Jahrtausends, wo eben dieser ganze IPO-Kram losging, also Firmen an die Börse gingen und relativ schnell viel Geld zu verdienen war. Was aber die wenigsten gesehen haben, dass es nur ein Bruchteil der Firmen schafft, dorthin zu kommen. Was mich zu dem Punkt bringt, der zentral ist, den ich auch, wenn ich so Coachings mache oder so einen kleinen Vortrag halte zum Thema Unternehmertum, lass dich nicht vom Geld treiben. Kohle darf nicht der Antrieb sein. Das war auch bei Stefan und mir nicht der Fall. Geld kommt so oder so. Wenn du das vernünftig aufsetzt, dann wird das Geld kommen. Du musst dich von den Inhalten treiben lassen, ob dir das Spaß bringt. Und wenn es ein x-ter Coffeeshop ist, dann mach ihn besser als die anderen. Dann wird das ein guter Coffeeshop werden. Wir waren die x-te Werbeagentur. Die Leute haben sich kaputt gelacht. Ich weiß noch dieses Business, New Business Magazin oder so. Rölle Lölle oder wie heißen sie? Also ich gedacht, du Arschgeige irgendwie, was willst du von mir? Aber wir haben die halt alle platt gemacht, so weil wir das wollten und weil wir eben getrieben waren. Natürlich hat das auch alles was mit Narzissmus zu tun in bestimmten Bereichen. Also Inhalte zählen, das Geld zählt nicht, die Freude zählt und natürlich einfach Konsequenz und Leidensfähigkeit. Ohne Leidensfähigkeit keine Chance. Das ist so. Und dann geht es eben weiter in so weichere Aspekte, die ich für mindestens genauso wichtig halte. Das ist eben Respekt und Balance. Also ich muss mir selber gegenüber respektvoll sein und mich kann mich nicht kaputt arbeiten. Das Gleiche muss ich auch mit meinen Mitarbeitern machen, beziehungsweise auch dort achtsam sein. Das ist auch ganz wichtig. Also ein System, das nur auf Auspressen basiert, finde ich unethisch und wird auch auf Dauer nicht funktionieren. Gibt ein paar Beispiele, wo es funktioniert, aber irgendwann implodieren die Organismen. Das ist einfach so. So, und das hat eben auch was mit Charakter zu tun und das hat ganz viel mit Menschlichkeit zu tun. Und jetzt könnte man sagen, könntest du sagen, naja, was ist denn jetzt mit diesen ganzen Digital-IT und sonst was basierten Modellen, wo es nur um Maschine geht und so und alles. Ja, mag sein, aber auch da arbeiten Menschen, die irgendwie miteinander harmonieren müssen und die dieses alles aufsetzen müssen. Und da greifen dann die Dinge, die ich gerade gesagt habe.
Absolut. Also mehr besser könnte ich es nicht formulieren. Jetzt hast du nochmal einen längeren, größeren Track Record als ich. Aber ich habe gelernt, das sage ich auch, mit all den positiven und negativen menschlichen Erfahrungen. Es gibt ja einen schönen, jetzt machen wir ein bisschen Zitate-Bingo heute hier. Adler, also ein Philosoph, ein Gegenspieler zu Freud, der sagt, wir haben nur zwischenmenschliche Probleme. Und das liegt ja immer an Beziehungen. Es ist Beziehungsmanagement. Es gibt tolle Netzwerke. Es gibt tolle Worte. Wir müssen gleich übrigens auch nochmal eine Dreiviertelstunde über Clubhouse reden. Da haben wir ja auch noch mal ein kleines Manifest vorbereitet, was auch, glaube ich, uns begleitet. Trotzdem haben wir wahnsinnig viele Themen. Lass uns noch mal zwei Sätze dazu verlieren zum Thema Reisen, zum Thema Tourismus, zum Thema Hotels und vielleicht zum Thema Erlebnis. Also, weil das, was ja, glaube ich, was du auch beschreibst, was mich persönlich treibt, ist aber Begeisterung für ein Thema. Ich habe die Startups von mir, die an die Wand gefahren sind, du kennst sie alle, ich habe dich immer im Early Seed reingeholt, du hast zugegebenermaßen auch nie investiert, ich habe dich auch nie gefragt. Die sind voll, also das Business, was ich nicht verstanden habe, dachte aber, es ist cool, ist voll gegen die Wand geballert. Oder was?
Regel Nummer eins, mach nichts, was du nicht verstehst, ja, sagt dir jeder Investor. Also ist so.
Ich war aber begeistert, ja, auf eine Art und Weise.
Hört sich gut an. Was macht ihr da genau? Ist egal, hier ist das Geld. Ja, es kann nicht funktionieren.
Wenn Begeisterung und Wissen zusammenkommen, dann wird es spannend. Ja. Wie bist du? Du bist ja auch in der Hotellerie oder sozusagen in der Entwicklung von Orten mit tätig. Das persönlich begeistert mich schon, weil das machen wir lange. Das ist unser Kern. Was begeistert dich daran?
Natürlich meine alte Welt, also im Sinne von, wenn du in einem Restaurant groß wirst und wenn du von Köchen umgeben warst und wenn du selber gerne isst und vor allem auch trinkst und selber gastfreundlich bist, das behaupte ich zumindest von mir, und Freude hast, Leute zu bewirten und mit denen dann eben eine gute Zeit zu haben und dich auch von mir aus volllaufen zu lassen oder auch nicht, um einfach das zu genießen. Das Kochen, das Produzieren von den Geschichten selbst ist ja schon ein toller kreativer Akt. Wenn man das alles mag, dann liegt die Hotellerie ja nicht so weit entfernt. Und ich bin gut befreundet mit Christoph Hoffmann. Christoph Hoffmann ist das Marketingherz von den 25 Hours Hotels gewesen. Den haben wir ganz früh kennengelernt, bevor die Hafen City gebaut wurde, also das erste Hotel von 25 Hours. Und dann wurde ja das alte Hafenamt noch gebaut. Und über Christoph habe ich eben eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die dann in eine neue Marke, Bikini Island and Mountain Resorts, über die Markennamen kann man von mir aus diskutieren, ist aber auch wurscht.
Dann Produkt eben, zählt, genau, die Qualität. Exakt,
richtig. Das eben aufgesetzt haben, und da gibt es jetzt ein sehr schönes Hotel in Port de Soyer. Und da bin ich eben dran beteiligt und fummel da so ein bisschen mit rum, aber so mehr von der Rückbank aus, also im Driver's Seat sitzen andere, aber kann dann halt eben dort auch mich erfreuen an eben Hospitality-Erfolg. Also wenn das dann eben gut und liebevoll gemacht ist, auch schon mit einem monetären Aspekt, also muss ja auch Geld verdienen, aber es muss halt eben auch von Herzen kommen. Das spüren die Leute, das spüren sie im Design, das spüren sie bei der F&B, das spüren sie natürlich in der Immobilie insgesamt, dem Leistungsangebot, pipapo, so, und dann wird das irgendwie gut. Und ich weiß ja von dir, Holger, dass du ja auch jetzt in ein Feld reingehst, was ich eben auch sehr, sehr schlau finde, nämlich das Thema Urlaub vor Ort quasi, also lokale Destinationen innerhalb Deutschlands sich anzugucken, dort eben das Ganze Richtung Camping, Glamping irgendwie zu drehen, zu gucken, wie kriegt man eben einen Ort so entwickelt, dass Paare, Einzelreisen, aber auch Familien dahin fahren und dort vor Ort mit relativ rudimentärer Lebensweise, also aus dem Campingwagen heraus oder aus irgendwie dort, eben dort einen riesen Spaß entwickeln können. Und das geht. Und das geht eben dann, wenn man empathisch ist, wenn man selber irgendwie Bock drauf hat und sich immer vorstellt, was würde ich gut finden? Und das treibt mich halt auch die ganze Zeit schon. Ich würde niemals was verkaufen, was ich selber kacke finde. Das war bei, sag ich mal, 95% der Kampagnen so und bei 100% der Produkte, die wir da verkauft haben. Also ich würde niemals für Produkte Werbung machen, hätte niemals für Produkte Werbung machen wollen, die ich komplett scheiße gefunden hätte.
Sehe ich übrigens genauso. Ich möchte auch nochmal zu meiner Ehrenrettung jetzt mal selber was sagen. Ich meine auch Liberta, unser Startup, wo wir in unserer schönen Garage in der Hafen City saßen. Das war ja alles geiler Scheiß. Ich habe auch immer noch diese Liberta. Wir hatten nur keine Ahnung, wie man Motorradvertrieb aufbaut. Ja, das muss man mal dazu sagen. Bis zur Marke, bis zum Produkt, bis zum Flagship Store.
Fühlte sich alles top an. Kann mega. Ich hier an der Stelle nochmal...
Aber es ist wie mit einem guten Schnaps. Du machst einen Reinverkauf in eine Bar und da brauchst du noch einen Abverkauf. Mhm. Wenn keiner das Ding kennt, dann steht das da wie Blei. Ja. Ich möchte auch nochmal, weil wir auch ein bisschen Name-Dropping brauchen, du hast gesagt, da gehört auch Ego dazu, Christoph Hoffmann, für mich auch toller Typ. Ich habe ihn kennengelernt, weil er bei uns 2005 Hoteldirektor im Hotel Fox war.
Ich weiß.
Sein Job, den er, glaube ich, auch mitgedreht und genutzt hat. Und ich habe heute gerade mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Jürgen Rösker drüber geredet, der gerade eine Studie machen will, auch für dich, glaube ich, ganz interessant, jetzt nochmal so ein bisschen Marketing-Dinglisch. Wieso die 25-Hours-Hotels und auch die Art und Weise, wie Christoph intuitiv, er hat ihn dazu gefragt, die Hotels auf einmal, die vorher so Dormen hatten, geöffnet hat, auf einmal gab es Restaurants, wo du reingehen konntest. Mhm. Es gab Bars, wo coole Leute waren. Mhm. Damit nämlich nicht nur die Business-Cast-Bar aus Mettmann oder Düsseldorf, die da im grauen Anzug auf der Albingia Versicherungsvertretertagung sind, da reinkommen und an Hotelbar denken, ist aber langweilig hier, wo ist denn hier die, was auch immer, sondern dass da coole Leute rumhängen. Und Christoph hat das wohl gemacht, weil er sagte, naja, wieso? Ich wollte einfach mit Menschen kommunizieren, aber das hat die Hotels doch nochmal, finde ich, ein bisschen mindestens mal revolutioniert, wenn nicht sogar neu sortiert.
Es ist schlicht und ergreifend eine Innovation gewesen, eine innovative Idee. Ich erinnere mich an das Briefing damals von Christoph Hoffmann, als das 25 Hours Hafen City eröffnet werden sollte, wo noch nicht mal die Baugrube ausgehoben war, wo er sagte, ja, wir haben hier vor, auch so ein kulturelles Hub zu werden. Wir wollen hier auch ein Mittelpunkt dieses neuen Stadtteils werden, konnte man sich natürlich alles nicht vorstellen. Das waren alles irgendwie, da standen Betongerippe und irgendwelche Tiefgaragen. Und wir planen eben, dieses Hotel eben auch so zu gestalten, dass man da gerne hinkommt, wenn man nicht Hotelgast ist, wenn hier Dinge passieren, die für den Kiez, für die Anwohner hier gemacht werden. So, das ist mal eine komplett andere Herangehensweise gewesen, rein marketingmäßig, völlig innovativ so. Und wenn man das dann eben paart mit einer guten Schulung der Leute, die da arbeiten und eben noch einem Design, über das kann man jetzt reden. Ich habe das auch dicke mittlerweile. Ich kann diese bunte Scheiße nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin, also an manchen Stellen.
Ja, aber die Hotelgäste finden es geil. Das ist für die noch
genau,
immer cool.
Ich habe auch gerade, das war nicht okay. Bunte Scheiße ist falsch. Ich finde ein paar Designelemente eben sind nicht mehr okay, weil man die sich übersieht, aber das ist jetzt abwertend, hallo, der Kollege aus Detmold, der kommt und dem geht das Herz auf und sagt, wow, ist das hier alles irre modern und optisch, aber auch dann eben von der Art und Weise, wie man da mit den Leuten umgeht. Also im Prinzip so wie IKEA in den 70er Jahren die Möbelhäuser neu erfunden hat, haben eben die 25-Hours-Leute, insbesondere eben Christoph und alle anderen, die damit zu tun hatten, da muss man eigentlich alle vier oder fünf beziehungsweise fünf nennen, das neu aufgesetzt. Und sowas gibt's immer wieder. Du kannst immer wieder, und dann können wir auch von mir jetzt gleich was über Clubhouse erzählen, es gibt halt doch immer wieder neue Ansätze, Altes anders zu interpretieren.
Ich finde es wichtig, wir sind live, wir sind hier, der Hund bellt, die Pizza kommt.
Genau.
Ich möchte trotzdem mit dir über Clubhouse reden, aber ich möchte mit dir auch über einen Club reden noch. Das, ich kann das nicht vermeiden, dass wir noch über den HSV reden.
Oh,
also mindestens
ich dachte,
mal.
Du meinst irgendwie den Dschungel in Berlin, also aber den HSV.
Ja, den Dschungel, den Club HSV in Berlin, von dem du die Toilette sehen konntest, wie ich erfahren habe, den später nochmal.
Das war das Risiko, genau.
Ja, das Risiko. Ja. Aber genau, also Clubhouse, vielleicht mal so, ist das ein Corona-Phänomen? Kann man da jetzt schon etwas sagen? Will man, du hast vorhin, ich glaube, auch einer, kann man sagen, der durch euch mit ins Business gekommen ist, Tarek Müller, kann man glaube ich auch nochmal zwei Sätze sagen, der bei euch mal Praktikum gemacht hat, wenn ich es richtig entsinne.
Ja.
Der gefühlt sagt, ich hänge da nur noch drauf rum, weil ich erreiche sofort 5000 Leute, die Bock haben, mir zuzuhören. Ist das ein Mikrophänomen? Ist das Special Interest? Kommt die Paywall? Hast du irgendeine Ahnung nach 4 Wochen Hype?
Ich glaube, es wird eine Paywall kommen. Es muss eine kommen, auch um das Niveau zu halten. Ich selber bin. Das liegt aber an mir, dass ich auch über Corona auch eher im Fokus gehe. Also ich lese deutlich mehr, ich höre auch kaum noch Podcasts. Ich bin mehr mit mir selber beschäftigt und kann diese Sabbelei auch nicht mehr ertragen. Aber ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die ich auch sehr schätze, die mir eben immer wieder den gleichen Satz erzählen, sagen, du, wow, ich habe da echt einem tollen Gespräch zwischen Menschen. Dem Gespräch bin ich gefolgt, anders als bei einem Podcast, wo es eben dann doch mehr so, auch so ähnlich wie bei uns jetzt, ist ja auch ein Podcast, so mehr oder weniger geskriptet ist und
Interview-Style. So
Interview-Style, ist es halt nochmal was anderes, wenn du mit 3, 4 Leuten eben dann ein Gespräch führst und, warte mal, die Tür geht auf in wenigen Sekunden. Nee, doch nicht. Oskar? Wir brauchen noch 10 Minuten. Alles klar. Und so, dass du da halt eine Menge Informationen bekommst und kannst auch Zwischentöne noch mehr identifizieren. So, das ist mit Sicherheit eine sehr coole Sache. So, was eben, und dann gibt's halt eben die ganzen Randerscheinungen, was ich irgendwelchen Quatsch hier da auch passiert. Und ich glaube.
Trolle, die sich dann irgendwie einwählen, aber.
Ja,
gut.
Das sind Randerscheinungen. Ich glaube, auch bei dem, was mir junge Leute meine ich so Leute im Alter von meinen Kindern, irgendwie Mitte 20, die sagen, wow, wir kommen jetzt an Infos ran, die wir vorher so nicht bekommen haben und können da ganz lässig irgendwie mithören und das ist bereichernd und so. Und alles, was bereichernd ist, ist gut. So einfach.
Ich glaube auch, Philipp Westermeier hat als Radio 2.0, interaktives Radio. Sascha Lobo hat gesagt, es ist der niedrigschwelligste Einstieg auf Social Media.
Genau.
Du hast dieses Flüchtige, dieses, was ja eigentlich die Stories damals auf Snapchat, heute auf Instagram so spannend macht. Da kann ich auch mal durchdrehen und auf dem Bierfass tanzen, weil ist nach 24 Stunden wieder weg. Da ist es ja sofort weg. Es ist ein flüchtiger Moment. Und ich glaube, das, was du sagst, das ist auch meine Erfahrung, höre und lerne. Wenn du willst, geh auf die Bühne, melde dich. Ob das ein Politiker, ob das ein, weiß ich nicht, Unternehmenslenker, klar, bei Elon Musk drehen sie alle durch.
Ja,
ist jetzt natürlich
Sonderfall.
Also Sonderfall,
ist einer von einer Million. Also,
ja, genau. Ja. Aber trotzdem, dieses Zuhören und Lernen, glaube ich auch. Vielleicht nicht mit der kritischen Masse, dass ich wie The Rock auf TikTok 50 Millionen Leute erreiche. Das geht technisch, glaube ich, nicht. Und es ist halt vielleicht dieses konzentrierte, fokussierte, für mich Relevante.
Ja, was ich halt eben auch interessant finde, dass ich glaube, der gute Kollege Thelen, dieser Investor, hat irgendwie ein Posting gemacht auf LinkedIn, wo er sagte, sei schon verrückt irgendwie jetzt die Leute, die sich über die Corona-App mokieren wegen Datenschutz und dann kommt ein
Startup aus dem Valley.
Und du bist bereit, sofort deine 1000 oder 2000 Kontakte in deinem Telefonbuch irgendwo hin hochzuladen. Und das ist dir scheißegal. Und das finde ich auch schon krass. Also wie
die, und die bauen Schattenprofile von dir in den USA, um zu spiegeln und Reichweite zu kriegen.
Ja, genau.
Und mit diesen Schattenprofilen kontaktieren sie deine Kontakte.
Genau.
So. Ja.
Und das ist.
In einer Minute.
Das ist schon widerlich. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich Herrn Zuckerberg so ablehne. Und trotzdem, das ist dieses, wie bei so einem Verkehrsunfall, wo diese Arme so rumliegen, hingucken und doch nicht hingucken und so, man, hau ab, mach weiter. So, ich weiß genau, ich brauche den auch für meine Hundebetten, weil besser kann ich meine Werbung nicht ausspielen. Gleichzeitig finde ich die Methoden zum Kotzen. Also das ist halt die Zeit und das muss man irgendwie ausbalancieren und mit sich selber da klarkommen, wie weit man da mitmacht. Und wie weit
wir sind gerade zwei wahnsinnige Cliffhanger zum nächsten Thema eingefallen. Also erstmal Werbeopfer Holger Pütting. Also ich selber bin ja durch meinen Sport, durch die Dinge, die ich tue, durch meine wenn möglich Abenteuer, das klingt immer so, aber durch meine Reisen.
Naja, du machst ja schon tolle Sachen.
Bin ich in dem wahnsinnigsten Sales Funnel, was du dir vorstellen kannst. Wir haben eine Gruppe aufgemacht, wo wir nur die Outdoor-Marken, die uns jede Woche vorgeschlagen werden auf Instagram und Facebook, posten.
Wahnsinn, sehr coole Idee.
Ja, cool. Und ich sag dir, Stefan, es gibt Automarken 100 Years Bulletproof. Du wirst lachen. Da kannst du Pullover aus Keramikteilchen mit Teflon, Fireproof, Bulletproof. Kostet zwar auch $600 der Pullover, aber wenn du mal in die Schießerei gerätst oder in Afghanistan in der Nacht in Kandahar übernachten musst, geht. Ich wusste nicht, wie viele Outdoor-Marken aus der Schweiz, aus Norwegen, aus überall kommen. Ja. Es gibt immer wieder, und das meine ich mit Thema Vertrieb, wenn du eine App hast, ein Portal, was nichts kostet, bist du das Produkt. Und ich möchte mit Fug und Recht behaupten, ich bin in einem Sport- und Adventure-Fanel, der seinesgleichen sucht. Und Ernährung, Kleidung. Manchmal falle ich auf China rein, das sieht geiler aus, gut gefittet, scheiß Qualität. Kannst auch nicht zurückschicken nach Shenzhen.
Ist so. Ja.
Aber ich habe schon richtig, richtig geile Produkte kennengelernt durch meine
Social-Media-Aktivität. Das machst du halt eben, das machst du halt nicht oldschool. In der Max, die Anzeige, in dem 14-täglig erscheinenden Magazin, wirst du diese Kevlar-Spezialweste niemals sehen. Also angenommen, das sei jetzt ein Special Interest. Selbst da, das ist halt eine andere Welt. Das ist Fluch und Segen in einem. Und deshalb ist das auch wiederum okay. Also ich finde es halt eben nicht okay, und das ist ja die Debatte, die auch zurecht geführt wird, wenn eben solche Plattformen wie Facebook eben einen Brexit vorantreiben, einen Trump an die Spitze spülen, in Südostasien auch irgendwie eine Wahl mitgewonnen haben und die Cambridge Analytica-Geschichte und so. Das ist einfach widerlich. Und dann diese Hackfresse, der dann irgendwie sitzt und schwitzt wie bekloppt und da am Ende sich kaputt lacht, weil es ihm doch nur um Reichweite, also um Geld geht am Ende. Ne?
Ja, aber wenn man mal so realistische Themen nimmt wie Flat Earth oder sowas, also wirklich wichtige Dinge, die uns bewegen. Also und das ist ja auch
spannend. Trinkst du kein Blut von Kindern übrigens, by the way?
Auch, hatte ich mit Loffi in der ersten Folge, Kinderblut, würde ich auch nochmal Hashtag Kinderblut.
Ja, gerne.
Ich hab's aber auch, ich hab da auch noch ein paar Fragen zu, also zu diesem Thema. Aber nehmen wir mal was Realistisches wie Flat Earth. Ich hatte da neulich vor dem Lockdown beim Sport eine Theorie da mit jemandem wirklich ernsthaft drüber diskutiert. Ja. Ich wollte das dann so wegspielen mit, wir planen ja immer noch eine Show, mein Kreativchef und ich, Flo, das heißt bis zum Ende der Welt, wir setzen Xavier Nadu in ein Boot, ausgestattet mit 28 GoPros und warten, bis er das Ende der Welt erreicht. dann sagt der Typ zu mir, Holger, es ist nicht bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist. Was kannst du dazu noch sagen? Nicht. Und ich komme dazu wegen Social Dilemma. Wenn du ich bin in diesem Sportfunnel, ich bin in diesem Leistungsernährungs, noch ein Berg, noch eine Kevlar, noch eine Diss, noch eine feuerfeste Unterhose. Ja, ja. Brauche ich auch alles.
Brauchst du wirklich?
Ich brauche feuerfeste
Unterhose. Wenn einer eine feuerfeste Unterhose braucht.
Wenn jemand feuerfeste
Unterhose. Der Mann mit dem Gewehr, du.
Welche Worte brauche ich das? Aber wenn du in diesem Funnel drin bist, du sprachst Cambridge Analytics, du sprichst das an und du Googles Flat Earth, du gibst da irgendwelche Gruppen frei, du bist in irgendwelchen Foren, dann kriegst du das auch nur noch eingespielt und dann ist das deine Realität.
Das Echokammer-Prinzip, das ist allen, das kennen wir alle und ich bin ein einfach gestricktes Kerlchen. Also ich denke mir, sehe das auch in meinem Umfeld, auch in den ganzen Corona-Diskussionen. Es gibt eben auch tief sitzende Ängste von Leuten. Und diese Ängste treiben die Leute in solche Echokammern, um dort irgendwie eine Wirklichkeit zu finden, eine Parallelwelt, die ihnen ihre Ängste nimmt und ihnen Klarheit verschafft, warum die Dinge so sind, wie sie sind, wo Erklärungen möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Und dann wird da halt irgendwie gelebt. Das wäre mir alles Lattenhagen, wenn so Leute nicht das Kapitol stürmen würden und nicht faschistische Tendenzen befeuern würden und anderen Mist machen würden. Bekloppte hat es immer gegeben. Das ist völlig okay, lass die Leute machen. Aber es wird eben mit diesen Boostern Social Media dann doch irgendwann kritisch für die, die bislang, so wie wir beide eben, sich ruhig verhalten haben, als normale Bürger gewählt haben und rumgelaufen sind, Arbeitsplätze geschaffen haben. Wir sind irgendwann gefährdet durch solche Vollidioten.
Ich glaube, bin voll bei dir. Ich entdecke bei mir immer mehr zum Teil sozialistische Züge, also irgendwie aufgrund von verschiedenen Dynamiken, wie zum Beispiel mit Geld kann man Meinung kaufen. Mhm. Trotzdem bin ich rein, deswegen damals auch irgendwie die Entscheidung zum Unternehmertum, natürlich dem kapitalistischen System und vor allen Dingen merke ich, dass ich extrem demokratisch werde und so man auch pöbeln kann, den Staat doch als wichtiges Regulativ bei dem Wahnsinn empfinde. Denn das, was, und das ist vielleicht dann das nicht Ende, aber der Anfang einer schönen später noch folgenden, nicht auf diesem Podcast politischen Diskussionen. Der Satz, man darf das ja wohl nochmal sagen. Und dann kann man immer sagen, ja, darfst du auch. Geh auf Telegram in deine Räume.
Genau.
Denn solange es diese Räume gibt, darfst du das auch noch sagen.
Genau.
Die Frage ist nur, es hört dir keiner zu, du Spacko.
Richtig.
Weil, das möchte ich sagen, dein Lebensmotto. Ich wollte es schon als Hashtag benutzen. Das möchte ich, bevor wir zu unserem wichtigsten Thema emotional kommen.
Ja.
Hashtag arschlochfreie Zone.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was du mir beigebracht, was ich gelernt, was ich jedem repetiere, sage, Stefan hat es geschafft, sich eine arschlochfreie Zone zu bauen. Bin ich auch noch bei, arbeite ich hart dran. Aber lass die Leute alle machen. Die dürfen ja alles sagen. Genau. Aber nur wenn dir keiner zuhört, heißt ja nicht, dass du recht hast.
Genau, so einfach. So.
Oder?
Weiß nicht. Holger, dem ist nichts hinzuzufügen. Und man muss sich halt eben von so Gestalten fernhalten und sich halt genau überlegen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wenn du merkst, das ist weg, einfach durchwinken. Also ich bin wirklich jetzt ein Meister des Durchwinkens geworden. Und es ist einfach herrlich. Das Leben ist einfach deutlich besser. Einfach die Arschlöcher zu eliminieren, das geht. Und es sind sehr, sehr viele Arschlöcher unterwegs. Und ich habe auch aufgehört, da irgendwo gegenzuhalten, sondern ich lasse die einfach weiterziehen. So, und dann ist gut. Das ist natürlich als Dienstleister mit einem Unternehmen nicht möglich. Da musst du halt dich mit vielen Leuten ins Benehmen setzen, wie man so schön sagt, altdeutsch oder etwas gestachselt, die du eigentlich für charakterlich fragwürdig hältst. Das ist eine Geschichte, die mir auch so heute nochmal durch den Kopf ging, wissend, dass du kommst, so was ich eigentlich so an meinem Job damals am miesesten fand. Kunden, die sich nicht benehmen konnten, Kunden, die dir Ideen geklaut haben und die nicht bezahlt haben und dich dann angegrinst haben und dachten, sie seien jetzt ganz coole Hunde, weil sie dich irgendwie verarscht haben, und Kunden, die dir um 16 Uhr sagen, ich brauche das am Montag, du irgendwie 5, 6 Leute irgendwie überredest, Dinge zu machen, und dann ist der Typ am Montag im Urlaub, weil er braucht es eigentlich erst am Mittwoch, dachte aber, er sagt mal lieber Montag, damit es irgendwie auch
noch revidiert werden kann.
Ja, genau. Ja. Und dann sprichst du so Leute darauf an, was soll, ja, sie sind doch eine Agentur, hahaha, das ist doch normal. Und dann weißt du einfach, du bist ein Arschlochmeister. Das ist furchtbar. Das sind aber Ausnahmen, der Großteil der Leute, und das merkt man halt eben auch, wenn man selber einen gewissen Wertekosmos bewohnt, dass man eben auch Kunden anzieht, die dazu passen. Also der Großteil der Leute, die auch diesen Wohlstand, den ich nach 25 Jahren Werbeagenturbesitzer irgendwie habe, die den mit verursacht haben, waren echt okay. Wirklich liebenswerte, nette Leute, und zu vielen Kunden habe ich heute noch Kontakt. Da sind wirklich gute Leute dabei
gewesen. Auch Grund für den Podcast. Ich habe ja auch Kunden, Partner, Freunde, Geschäftspartner und Wegbegleiter drin. Was uns beide immer beglitten hat. Es ist uns auch mal entglitten vor zwei Jahren. Wir schneiden sowas auch nicht raus, meine liebe Hörerinnen und Hörer. Der große Hamburger Sportverein. Ich möchte diesen Endzug des Podcasts und dann das darauf folgende Gespräch nochmal, wie leidensfähig muss man als HSV-Fan sein? Ich bin ja hier in der Zentrale des Wiederaufstiegs, deswegen bin ich extra hergekommen.
Absolut, das war Bedingung.
Rette den HSV. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, dass du die Initiative mit angeführt hast. Wir selber sind Agentur des HSV. Ich bin leidenschaftlicher Fan. Ich leide.
Ich
sterbe. Ich bin stolz, für diesen Verein zu arbeiten. Ja. Vom Kabinenumbau bis zum jetzt Neubau des Athletikums dürfen wir spannendste Dinge tun. Gib uns doch nochmal kurz.
Es ist interessant. Das ist eine Causa, die ich hab das alles gar nicht glauben wollen. Ich bin ja erst später dazu gestoßen. Ich kann nicht diese Geschichte erzählen, dass ich so in der Nordkurve war oder auf der Nord- oder wie hieß Westkurve war es?
Westkurve, ich war aber auf der Südtribüne.
Genau, das war im Volkspark damals, im ganz alten. Ich bin ja in Düsseldorf fußballerisch sozialisiert, und deshalb ist die Fortuna sind so meine ersten Fußballerlebnisse gewesen. Oder Gladbach gegen Lok Leipzig und solche Sachen. Aber bin dann eben, weil ich einen Fußballverein irgendwie brauche in meiner Umgebung, halt vor 30 Jahren, so lange wohne ich jetzt hier, eben dann an diese Raute geraten. So kurzum, ich habe das nicht für möglich gehalten, wie ein Verein so in sich verkrebst sein kann, führungsmäßig, wie eben dieser Hamburger Sportverein. Ich habe ja damals auch diese Ausgliederungskampagne mit begleitet und habe eben gemerkt, wie viel Einzelinteressen da gegeneinander unterwegs sind, wie viel Ego und so weiter und so fort. Und dass es den wenigsten Leuten da wirklich darum geht, dass da gute Leute unten auf dem Platz spielen, sondern eher, dass sie möglichst viel Geld verdienen und als Aufsichtsräte oder als Verantwortliche irgendwie in der Presse gut dastehen. Und überall, wo das so ist, ob wir Berlin nehmen oder ob wir, wen kann man denn noch dafür hernehmen? Köln ist auch so ein Fall, Schalke sowieso, merkt man auch.
Schalke hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Oder die gegenteiligen Sachen wie Augsburg oder Freiburg oder auch Hoffenheim oder Leipzig, wo die Dinge klar aufgesetzt sind, wo wirklich zielorientierte, lösungsorientierte Leute unterwegs sind, wenig Eitelkeit, da ist der Erfolg. Und ist mir aber alles Lattenhagen. Am Ende gucke ich mir dann doch HSV gegen Aue an und freue mich, wenn Terodde dieses Ding einnetzt, irgendwie in der letzten Minute. Und ich mag einfach die Dynamik in den Stadien. Ich liebe es da rumzubrüllen, rumzuspacken, mir einen reinzustellen, mit Jungs wie dir da in die Arme zu legen oder hier Heinrich Pavicini, auch guter Kumpel und voll HSVer, oder Bene Holtappels, alles Leute, die irgendwie, das macht einfach Spaß. Ist auch ein, ja, ist doch ein bisschen gendermäßig. Ist halt auch so ein Männerding, glaube ich. Das ist so ein bisschen halbassi und irgendwie super.
Ja, astrein. Also bin ich auch voll bei dir. Ich freue mich auch. Ich meine, da sind wir beim Erlebnis, da sind wir bei dem Brot- und Spiele-Ding, ne, was uns irgendwie seit tausenden Jahren und dann noch ein bisschen die Sau rauslassen. Mal schauen, wann und wie es wieder geht, ob hier im Volkspark oder wo auch immer, dann auswärts in Aue oder gerne auch, was gibt's denn noch für schöne, für Sandhausen, oh, ist Willen, unser, das Trauma von Sandhausen.
Oder Fürth und Nürnberg, alles ja. Alles so furchtbar.
Also ich glaube, mit dem HSV wollen wir gar nicht schließen, sondern wollen wir vielleicht mal ein bisschen nach vorne gucken. Du hast nach 20 Minuten und deutlich länger auf jeden Fall, glaube ich, unseren Hörerinnen ganz viel mitgegeben, was Unternehmer, was aber auch Herzblut und vor allen Dingen was Bauchgefühl und was auch eine Art von Ehrlichkeit ist. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Es geht hier eigentlich um Personen, es geht hier nicht um nur Themen, sondern es geht darum, 20 Minuten gerne noch länger, welche Menschen haben uns als Agentur begleitet? Muss kein Kunde, kann auch unser Anwalt sein, wobei der will nicht, es wäre auch langweilig, was will der erzählen, aber am Ende geht es um Mehrwert.
Wenn es Georg Fechner wäre, dann
auch spannend.
Wäre spannend, ich glaube, der hätte eine Menge zu erzählen. Und Markenrechtsanwalt, einer der besten, den ich kenne.
Super Typ bestimmt, also ich weiß, wer es ist, aber kenne ihn nicht persönlich, aber ich will sagen, der Mehrwert ist halt die Information und ist die Inspiration, und für mich ist es wahnsinnig toll, dich zu kennen, ich bin wahnsinnig dankbar. Was sind die nächsten Dinge, und dann hast du das letzte Wort. Was bewegt dich? Was sind die Dinge, bevor wir jetzt zusammen die Pizza essen?
Ja, die mittelkalt sein wird, was aber nichts ausmacht. Weil
kalte Pizza ist super.
Das war es wert. Ja, ich kann dir nur sagen, die letzten 5 Jahre betrachtend und das dann auf die nächsten 5, 10, 15 Jahre dann zu projizieren, ich will mich einfach weiterentwickeln. Und ich merke, je mehr man sich selbst treu bleibt, und das ist auch mein Appell an alle Leute, und das ist auch das, was ich meinen Kindern versuche beizubringen, die jetzt ihre Studien beendet haben, Arbeiten anfangen und so weiter, bleibt euch selbst treu und bleibt euren Werten treu und versucht, ich wiederhole das, was Holger gesagt hat, in einer arschlochfreien Zone zu leben, kann man nämlich tatsächlich ganz gut auch aufsetzen, auch wenn man Angestellter ist, geht das auch. Und versuch halt jeden Tag, wirklich jeden Tag, das ist mein Purpose. Ich werde mir jetzt auch gleich den Mund ausspülen, weil ich diese Purpose-Nummer ganz furchtbar finde. Aber ich sag's nochmal, mein Purpose ist, die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und dazu gehört einmal, was für die Gemeinschaft zu tun, auch ohne irgendwie was zurückzukriegen. Und wenn ich die Flaschen, die neben dem Flaschencontainer stehen, dann noch reinstecke, mich nicht aufrege, weil ich weiß, dass ganz viele asoziale Idioten unterwegs sind, die sich nicht benehmen können. Wenn ich Leuten helfe, ohne Kohle dafür zu kriegen, oder wenn ich eben auch selber mich weiterbilde und nochmal Dinge klarer sehe, das sind für mich alles so Sachen, wo ich am Ende des Tages, und das ist jetzt nicht der Hoeneß-Spruch am Ende, der Rummenigge-Spruch am Ende des Tages, sondern wirklich am Ende eines Tages mich abends hinlege und überlege, was habe ich eigentlich heute bewegt, und dann kann ich auch nur eine Kleinigkeit sagen, das habe ich getan, dann habe ich meinen Zweck auf dieser Welt erfüllt. Und so einfach ist das, und so kann man auch Glück empfinden. Einfach jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen und was dazu lernen. Ganz einfach.
Wow, vielen Dank, Stefan. Auf die nächsten 20 Jahre, auf alles, was kommt. Und von Herzen danke, dass du da bist.
Holger, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für alles.